nenne das mal, politisches Risikomanagement durchführen. Audits kann man vor allen Dingen auch nutzen als Mittel, um den Reifegrad einer Sicherheitsorganisation festzustellen, am Anfang, wenn man als CISO tatsächlich startet, aber auch durchaus, wenn man gewisse Maßnahmen dann umgesetzt hat. Das heißt, das Auditergebnis war wirklich das Mittel, um die gesamte Organisation einmal richtig auf den Kopf zu stellen.
Die meisten Security-Krisen scheitern nicht an Technik, sondern an Entscheidungen. CISOs, Cybersecurity und GRC-Leads berichten vom Moment der Wahrheit, wenn Systeme brennen, Audits drücken und Budgets nicht ausreichen. Ungefiltert, ohne Buzzword-Bingo und mit klaren Learnings für alle Zuhörer. Das ist CISO Unscripted. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, die Majda Dere. Majda gehört zu den profiliertesten Security-Strateginnen des Landes. Das kann man durchaus sagen. Doch kaum einer kennt eigentlich ihre Superkraft, nämlich Wirkung ohne übertriebene Lautstärke. Majda ist keine, die laut auftritt, aber wenn sie etwas prüft, verändert sich im Raum alles, Systeme, Kulturen oder gar das Machtgefüge. Ihre Karriere hatte längst Fahrt aufgenommen, doch bei Douglas wurde sie extrem sichtbar. Blitzlichthell sichtbar, würde man sagen, ja, so wie das ein bisschen auch zu Douglas und der Beauty-Welt passiert. Dort führte sie nämlich ein Audit durch, das tiefer schnitt als jede Penetration. Technisch war das ein Volltreffer, politisch leider auch ein Erdbeben. Majas Bericht schloss nicht nur eine Lücke, sondern führte zu gravierenden Veränderungen bei Douglas. Prozessual, organisatorisch, aber auch personell. Was passierte dann? Majda, das wird sie gleich nochmal ein bisschen erzählen, verließ die schöne Beauty-Branche und kontrastreicher kann es nicht sein. Sie ist jetzt Leiterin der OT-Security bei Westfleisch, einem der größten Fleischproduzenten in Deutschland. Man könnte sagen, der Wechsel vom Lippenstift zur Leberwurst. Und deshalb ist es ein ultra interessanter Gast heute, von der Retail-Flughöhe in die rohe Realität des Produktionsbetriebs. Ja, dort, wo man sich Vertrauen nicht erarbeitet, sondern vor allem erkämpfen muss, besonders als Frau, wo man vielleicht oftmals auch doppelt überzeugen muss, bevor man ernst genommen wird. Heute fragen wir vor allem Podcast, was passiert, wenn ein Audit Vorstände ins Wanken bringt? Wie baut man als Frau eine Sicherheitskultur in rauer Industrie? Und wie organisiert man Security, wenn man zwischen Lippenstift und Leberwurst hin und her switchen muss? Herzlich willkommen, Majda. Schön, dass du hier bist heute.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Delia. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön. Majda, wir starten nicht mit dem Üblichen. Wie bist du in die IT gekommen? Was hast du studiert? Und das ganze Blabla. Sondern wir springen mal direkt in den Moment rein, wo du zum ersten Mal richtig, richtig Wirkung hattest. Das war ein Audit bei Douglas. Da warst du in der Position, glaube ich, als CISO angestellt, mit jede Menge Personalverantwortung auch. Dazu kannst du gleich mal vielleicht ein bisschen was erzählen. Und dieses Audit war ein Paukenschlag. Es war eine Welle, die alles veränderte. Viele glauben, man müsste sich lange und still beweisen, bevor man irgendwie ernst genommen wird. Was passiert, wenn dein erstes Projekt gleich ein Erdbeben auslöst? Ja. Deswegen direkt die erste Frage, Majda. Was war dein richtiger erster Audit-Effekt und was ist damals politisch passiert?
Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal das Thema Audit durchführen. Das ist immer so ein Thema, ich nenne das immer politisches Risikomanagement durchführen. Audits kann man vor allen Dingen auch nutzen als Mittel, um den Reifegrad einer Organisation, einer Sicherheitsorganisation festzustellen, am Anfang, wenn man als CISO tatsächlich startet. Aber auch durchaus, wenn man gewisse Maßnahmen dann umgesetzt hat. Und als ich bei Douglas angefangen habe, hatte ich schon Erfahrung mit dem Themen Budget veranschlagen und auch Budget planen und habe dann die Geschäftsführung schnell überzeugen können, dass ich ein Budget bekomme, um ein Audit durchzuführen. Und dieses Audit habe ich ganz klar dann auch gemeinsam mit meinen Kollegen in der IT, aber auch außerhalb besprochen, sollte nach ISO-Norm dann stattfinden. Über viele Länder, weil Douglas war auch sehr international aufgestellt, ist auch allgemein bekannt. Wir haben also das Audit mit einem externen Partner durchgeführt und haben dann auch schnell festgestellt, dass nicht nur technisch, sondern auch vor allem organisational und prozessual einige Gaps, einige Lücken zu sehen waren, die gravierende Folgen hatten. Die Auswirkungen spürte man natürlich auch in der IT, wo ich vorher verlagert war. Ich war in der IT und habe da gestartet. Aber man merkte die Missstände in der gesamten Organisation. Sei es in HR, da gab es große, massive Lücken beim Onboarding-Offboarding-Prozess. Dann gab es auch im Bereich Legal massive Mängel. Und das wurde im Audit-Ergebnis dann festgestellt. Was dann zur Folge hatte, war, dass nicht nur im Bereich Security Budget freigegeben wurde und Möglichkeiten dann gemacht wurden, dass man wirklich das, was man gefunden hat, bestmöglich dann auch umsetzt mit Maßnahmen zu einer bestimmten Zeit. Es wurde auch tatsächlich in den einzelnen organisationalen Bereichen Dinge gefunden. Und es wurde dann auch mit diesem Audit-Ergebnis möglich gemacht, dass man gewisse Projekte vorantreibt und überhaupt initiiert. Beispiel Einführung für SAP SuccessFactors, um wirklich diese HR-Prozesse zu verbessern. Ja, oder andere Dinge im Bereich Legal, andere Bereiche wie IT. Das gab es vorher nicht. Das heißt, das Audit-Ergebnis war wirklich das Mittel, um die gesamte Organisation einmal richtig auf den Kopf zu stellen.
Okay, das heißt also, das ist der positive Effekt, von dem du sprichst. Man hat gesehen, wir haben noch an vielen Stellen Lücken und die müssen wir ganz schnell nachholen. Das bedeutet letztlich mehr Budget. Hast du persönlich auch davon profitiert? Also im Sinne von, es ist ja immer so ein Thema, wie viel Budget kriegt ein CISO vom CFO? Hat es deinen Bereich auch komplett betroffen? Also konntest du neue Projekte starten oder waren das eher Nachbarbereiche?
Absolut. Also mir hat es super geholfen. Ich habe damit nach sehr kurzer Zeit, nach ein paar Wochen schon die Möglichkeiten bekommen, eine Strategie aufzubauen. Strategie mit tatsächlichen Aufwänden, ein Target Operating Model, ein Organisationsmodell für Security, wie die Security in der gesamten Organisation über 20 Länder auch aufgebaut sein könnte. Und das habe ich dann erarbeitet und der Geschäftsführung präsentiert. Das war dann natürlich immer super, sich auf dieses Audit-Ergebnis zu referenzieren. Und so habe ich von Anfang an dann die Mittel vor allem und das, was ich benötigt habe, in die Hand bekommen. Und das würde ich zum Beispiel jederzeit wieder machen, wenn ich in eine Organisation komme als CISO, erst einmal ein Audit durchführen.
Wie soll ich mir das vorstellen? Aber das mag für den CISO, der neu angefangen hat und dem das ja direkt passiert, der Fall in einen Honigtopf sein. Ja? Plötzlich hat man die volle Aufmerksamkeit, man hat eine potenzierte Daseinsberechtigung vielleicht sogar auch. Ich würde gerne nochmal zurückkommen, was politisch passiert oder was die politischen Folgen waren, weil du sagtest auch, dass es personelle Konsequenzen gab. Wir wissen, oder natürlich darfst du hier nicht in tiefe Details gehen, das wissen wir, ne? Aber was, glaube ich, die Zuhörer interessiert, was bedeuten personelle Konsequenzen, wenn ein CISO mit einem Audit um die Ecke kommt?
Ja, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass so ein Audit, wenn man das durchführt, dass da ganz viel Fingerspitzengefühl benötigt ist, gerade im Bereich politisches Risikomanagement. Und das bedeutet vor allem auch, ein Audit so vorzubereiten, dass man die Stakeholder oder die betroffenen Personen, dass man die abholt, dass man da Verständnis schafft, was ist das Ziel des Audits oder des Assessments, wo wollen wir hin, was soll da als Ergebnis rauskommen im besten Fall. Das heißt, hat auch eine strategische Komponente, durchaus. Nun ist es aber so, dass es durchaus Organisationen auch gibt, wo Silos herrschen, wo Leute sind, die da nicht unbedingt mit Transparenz und Offenheit gegenüber einem Auditor auftreten. Und dann kann natürlich so ein Audit-Ergebnis dazu führen, dass Transparenz geschaffen wird. Das heißt, personell kann es natürlich auch dann eine Entscheidung der Geschäftsführung sein und werden, dass man die Dinge, die man gefunden hat im Audit-Ergebnis, auch dazu nutzt, um da strategisch und personell sich neu aufzustellen.
Okay, also ich höre raus, du wirst es heute nicht sagen und es ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich höre raus, dass diese Findings wahrscheinlich so gravierend waren. Ich mache mal ein ganz blödes Beispiel. Es gab keine Absicherung in den Retail-Stores. So, man konnte einfach reingehen und oder gar irgendwelche SAP-Nutzungsrechte vergaben, die nicht richtig eingestellt waren etc. Ne? Jeder kennt das Profil SAP New oder SAP All. Wenn einer diese Berechtigung hat, kann er theoretisch im System alles ändern und er kann sogar die Spuren im System löschen. Jetzt wissen wir nicht, was dort passiert ist, aber es muss etwas passiert sein, was immense politische Auswirkungen hatte. Ne? Ich sag mal, wie war denn dein emotionaler Zustand, als du realisiert hast, diese Findings kippen die Machtverhältnisse?
Was ich sagen kann, ist, ein Audit ist auf jeden Fall nicht nur ein Kontrollinstrument. Es ist vielmehr ein Mittel der Wahl für ein CISO, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen von Anfang an zu platzieren. Das heißt, auch da, wenn du sagst politisch, was ist da passiert, gerade auch wenn man als CISO neu in die Organisation kommt, ist es ganz wichtig, Seriosität, Glaubwürdigkeit, Vertrauen auszustrahlen und das auch wirklich nachzuweisen und auch einer Geschäftsführung zu zeigen. Und natürlich ist politisches Fingerspitzengefühl notwendig, wenn man so ein Audit durchführt. Aber gerade weil man ein, ich sag mal, unbeschriebenes Blatt ist, wenn man in die Organisation kommt, ist es eigentlich relativ schnell klar für eine Geschäftsführung, wo vielleicht Kräfte sind, die man nochmal genauer angucken sollte. Gerade auch, wenn es Gaps gibt oder wenn es Lücken gibt auf verschiedenen Ebenen. Wie gesagt, die ISO war jetzt vor allen Dingen dafür da, dass man organisational den Fokus nimmt, dass man prozessual sich die Dinge nochmal ein bisschen genauer anschaut. Und das ist gerade so in Unternehmen, die im Bereich Retail sind, Handel oder Produktionsunternehmen, die handelsähnlich sind, handelsnah sind. Mhm. Das sind meistens diese Stellen und Stellschrauben, an die eine Geschäftsführung auch sehr gut ran kann und was machen kann.
Ja, du hattest erwähnt, dass ihr auf 27001 geprüft hattet. Ich kann mir vorstellen, dass eine Organisation, die bisher noch überhaupt nicht in der Nähe von ISO 27 war, bei so einer Prüfung ziemlich, ich sag mal, schlecht dastehen kann. Das ist auch oftmals keine Überraschung für viele Organisationen. Viele wissen auch, dass dort Findings gemacht werden. Mich würde jetzt nochmal interessieren, als ihr die 27 geprüft habt, auf was für eine Art von Widerständen bist du gestoßen?
Ja, gerne. Das ist eine sehr gute Frage. Widerstände. Gerade wenn man ein Audit durchführt, ist es ja klar, dass da ein bestimmter Zweck verfolgt wird. Ja, man möchte nicht sagen, die Leute haben Angst davor, sich auszuziehen oder blank zu ziehen, aber tatsächlich ist da so ein bisschen Angst immer im Spiel. Zu viel zu offenbaren oder sich selber zu entblößen. Nun ist aber so, dass gerade wenn man so eine Cybersecurity-Organisation aufbaut, dass der Wunsch meist aus der IT kommt. Gerade weil der Wunsch da auch besteht, dass man im Bereich IT-Security mehr aufbaut, Ressourcen bekommt, Geld bekommt und so weiter. Das heißt, der Fokus von der IT ist meist auf technischer Ebene. Die gucken gar nicht nach links und rechts. Die können auch gar nicht erfassen, dass Informationssicherheit, Cybersicherheit viel größer ist. Und wenn dann so ein Audit durchgeführt wird, nach ISO 27001 beispielsweise, wird vor allen Dingen der Fokus auch auf Organisationen und Prozesse gelegt. Ein Happening, was ich dann auch hatte in der Vergangenheit, war, dann wirklich auf die Bereiche zu interviewen, natürlich mit externer Unterstützung. Gerade in so großen Unternehmen geht das nicht alleine. Und dann, was da passiert ist, war natürlich gerade auch auf ganz höchster Ebene, C-Level-Ebene, dass die Leute nicht sprechen wollten.
Wie soll ich mir das vorstellen? Also die kriegen eine Teams-Einladung von KPMG oder von wem, mit wem auch immer ihr das macht und dann tauchen sie einfach nicht auf im Gespräch oder wie soll...
Ja, alles Mögliche haben wir in diesem Audit erlebt. Das ging auch über viele Wochen, das Audit. Das war also gerade bei so großen Konzernen geht es über mehrere Wochen, teilweise auch Monate, dass man wirklich da versucht, jeden Stein umzudrehen und teilweise auch in Sümpfe eindringt, die vorher vielleicht ja still dagelegen haben. Und dann hat man natürlich auch mit Personen zu tun, die man interviewen muss, die in Verantwortung sind, die aber dann nicht diese volle Transparenz zeigen wollen. Und wenn man dann mit diesen Personen dann in einem Interview sitzt und die geben aber keine Informationen preis, dann ist das eigentlich schon genug Information.
Das wollte ich dich nämlich genau fragen. Wenn einer sich zum Beispiel weigert, ja, verrät er nicht eigentlich, dass er oder verrät er nicht, dass er was zu verstecken hat oder dass er womöglich selber Konsequenzen fürchtet?
Absolut. Und genau wenn man da ein bisschen tiefer nachhakt, wenn man sich dann vielleicht Protokolle zeigen lässt, wenn man sich dann noch weitere Ergebnisse, Dokumentation zeigen lässt, spätestens dann werden Missstände klar. Also dieses Audit durchführen, auch mit verschiedenen Abteilungen, die nicht in der IT liegen, das ist etwas, das kennt die Organisation gerade bei einem relativ geringen Reifegrad der Cybersicherheit. Die kennen das nicht. Und auch Personen, die relativ hoch angesiedelt sind, so ein CHRO oder ja, Legal-Verantwortlicher, HR-Verantwortlicher oder Risk-Verantwortlicher, die kennen das vielleicht nicht, dass sie auch auditiert werden können im Bereich Cybersicherheit. Da kommt erstmal viel Verwunderung. Was habe ich denn überhaupt mit IT zu tun? Und dieses Verständnis dann zu schaffen, dass sie bitte auch die Informationen liefern müssen und dann auch mit dieser Offenheit reden müssen, da hilft nur die Unterstützung der Geschäftsführung.
Ja.
Und das hat dann auch bei uns geholfen, da wirklich die Leute davon zu überzeugen, dass sie verpflichtet sind, uns Rede und Antwort zu stehen.
Das würde mich mal interessieren, was wird im HR-Bereich seitens eines CISOs intern geprüft? Sind das die Payroll-Systeme? Sind das die Stammdatensysteme? Sind das die Performance-Review-Systeme? Alle drei oder wie weit geht das?
Also was im Rahmen einer ISO-Zertifizierung oder ISO-Audits geprüft wird, ist vor allen Dingen der On- und Offboarding-Prozess. Und gerade wenn man in so einer großen Organisation ist, wo viele externe Mitarbeiter sind, wo man viele Länder hat, die unterschiedliche HR-Tools haben, kein Standard-Tool wie SAP SuccessFactors, kein standardisierten Onboarding-Offboarding-Prozess, kann es eben dazu führen, dass man da massive Lücken hat.
Klär mir mal so ein pragmatisches Beispiel. Genau der Fall, den du gerade beschreibst, wenn es keinen geregelten, vielleicht Tool, SAP-supporteten Unterstützungsprozess gibt. Was sind so die Worst-Case-Szenarien, die dann aus Cybersecurity-Sicht dann passieren generell?
Worst-Case-Szenarien sind beispielsweise im Berechtigungsmanagement, dass man da gar keinen Überblick hat, wer ist überhaupt noch im Unternehmen tätig, an externen Mitarbeitern beispielsweise, weil die Fachabteilungen das gar nicht mitteilen, weder an HR noch an die IT, dass die Rechte überhaupt nicht wieder entfernt werden. All diese Situationen passieren insbesondere bei Unternehmen, die sehr dynamisch sind, die aber auch international so offen gegenüber Externen sind, dass sie da nicht das tracken, das nachverfolgen. Mit wem arbeiten sie überhaupt zusammen? Wer darf wann welche Berechtigung haben und wem muss das entzogen werden? Ist also wieder, wie ich das gesagt habe, vor allen Dingen prozessual und organisational. Und das sind 2/3 meiner Arbeit, gar nicht die technische Ebene.
Das heißt, solche Unternehmen verfügen dann meistens nicht über, ich glaube, man nennt es Active Directory, ne?
Ja.
Wo dann zentralisiert die Rechtevergabe eingesehen, verwaltet und Sonstiges gemacht werden kann.
Durchaus. Es gibt Unternehmen, die haben ein Active Directory, gibt Unternehmen, die haben mehrere. Das Wichtigste ist, dass die gepflegt sind, dass die Nutzer, die da angelegt sind, dass die Rechte hinzugefügt werden, wenn benötigt und aber auch wieder entfernt werden. Oder dass, wenn die Rolle sich wechselt, dass die Berechtigung vielleicht angepasst wird. Wenn die Verantwortlichkeit sich ändert, dass da auch nochmal die Berechtigung auch angepasst wird. Das ist also ein Prozess, der sehr organisational ist, der viel Abstimmung zwischen IT, HR, Fachabteilung benötigt. Und das ist manchmal schludrig, gerade wenn die Möglichkeit in den Fachabteilungen besteht, dass man Externe einstellt, wie man möchte, dass man da keine Compliance hat und keine Governance, keine Regelungen, wann man Externe einstellen kann, wie, mit welcher Regelung, wie die Berechtigung erfolgen soll, welche Peripheriegeräte, welche Hardware diese Leute bekommen können. Das alles muss geregelt werden. Wenn es aber keine Regelung gibt und das Unternehmen sehr dynamisch ist, weil es zum Beispiel ein Wachstum ist, ähnlich wie ein Startup. Ich habe auch eine Zeit lang für ein Startup gearbeitet. Da war das so dynamisch, wir hatten gar keine Möglichkeit, irgendwas zu tracken, nachzuvollziehen und zu verfolgen. Das ging ganz schnell, dass die Leute einfach arbeiten mussten. Da war Security gleich null.
Verstehe ich. Du hast gerade gesagt, Widerstände waren sehr stark vorhanden, gerade auf hoher Ebene. Ich würde gerne nochmal drauf eingehen, bevor du so ein Audit an den Vorstand rausschickst, ne, also deinen finalen Audit, schaust du vielleicht 1 oder 2 Nächte ja nochmal drüber und du realisierst, oh mein Gott, das sind echt Themen, die sind wirklich schwerwiegend. Wie war dein emotionaler Zustand, als du nämlich realisiert hast, diese Findings könnten sogar vielleicht Machtverhältnisse kippen? Oder hattest du das überhaupt? Oder war das für dich normale Findings? Oder wusstest du schon, als der Bericht fertig war, okay, das wird jetzt was verändern?
Ja, ich habe ja erwähnt, politisches Risikomanagement ist es ja immer, wenn man Audit durchführt. Und wenn man dann das Ergebnis hat, dann ist es natürlich eine Form der Professionalität, dass man mit dem Fachbereich gemeinsam nochmal über das Ergebnis schaut. Dass man wirklich dann auch das Einverständnis, das Go des Fachbereichs einholt, dass das Ergebnis, so wie es da formuliert ist, in Ordnung ist. Auf beiden Seiten. Es ist also kein, ich bin der CISO und habe das jetzt das Ergebnis einmal aufgenommen, kein Bashing und kein Ergebnis, was man einfach direkt in die Geschäftsführung weitervermittelt. Das ist schon so, dass es auf Augenhöhe passieren muss und dass man dann gemeinsam auch guckt, ist das die Bewertung und das, was als Ergebnis da feststeht, so wie wir gemeinsam das bewerten würden.
Okay, gut, stimmt, du hast recht. Ihr seid ja kein externer Auditor, der dann einfach einen Auditbericht schreibt und da möglichst oder der überhaupt keine Rücksicht auf Gefühle von Fachbereichen oder Ähnliches nehmen muss. Aber wusstest du, dass wir, als du die Findings hattest, das wird was auslösen?
Ja, ich wusste es. Ich wusste, da wird es ein Erdbeben geben. Ich wusste, es wird organisational sich viel verändern. In meiner beruflichen Laufbahn hatte ich immer mit massiven Change-Prozessen zu tun, in jeder Organisation. Vor Douglas war ich beim ITZ-Bund tätig und auch da hatte ich zwei Teams, die aus zwei verschiedenen Bundesbehörden zusammengewürfelt wurden. Und da, genauso wie bei Douglas, musste ich massive Change-Prozesse begleiten und verantworten. Und ich wusste, wenn das Audit-Ergebnis dann bei der Geschäftsführung landet, wird es massive Veränderungen geben. Und da war und ist immer klar, gerade bei so massiven Veränderungen, Change-Prozessen, dass man am Anfang vielleicht nicht die beliebteste Person ist. Als CISO ist man sowieso nicht so ganz beliebt in der Organisation. Aber wenn man so Change-Prozesse leitet, und das ist notwendig, wenn man eine Cybersicherheitsorganisation aufbaut oder die weiter etabliert, da muss man schon eine ganz dicke Haut haben, viel Fingerspitzengefühl, aber auch kommunikativ und kollaborativ die Leute mal mitnehmen.
Warum sind CISOs nicht beliebt?
Ganz einfach, sie legen den Finger immer in die Wunde und immer ein bisschen tiefer, bis der Schmerz nicht mehr aufhört und bis man dann gemeinsam rausfindet, wo ist der Schmerz und wie kann man da ein Pflaster drauf tun. Nicht nur, dass man ein Pflaster drauf tut, sondern welche Art von Pflaster braucht es.
Sehr, sehr spannend, Majda, was du da erlebt hast. Kannst du vielleicht für die Zuhörer so eine Art Mini-Playbook mal geben? Und zwar, wie führe ich ein Audit durch, das Wirkung hat, aber ohne, dass man eine zerstörerische Eskalation quasi verursacht. Wie macht man das als CISO?
Ganz wichtig, der Zeitpunkt, wann führe ich das Audit durch, mit welchem Zweck, komme ich in eine Organisation rein, möchte ich den Ist-Stand erfassen, davon ableiten den Soll-Stand, möchte ich daraus ein Target-Operating-Modell, eine Strategie ableiten, will ich Ressourcen frei bekommen? Dann die Frage, möchte ich auf rein technischer Ebene verstehen, was die Situation ist oder auch organisational-prozessual? Will ich die Organisation also einmal komplett umdrehen? Und dann natürlich auch ganz wichtig, was mache ich mit den Findings? Und meine Erfahrung ist da, dass man ganz eng mit den Leuten mit dem Audit-Ergebnis arbeiten muss. Also das nicht nur eben als Kontrollding, Kontrollergebnis einsetzt und audit, sondern was ich gemacht habe in der Vergangenheit, ein Logbuch mit den Leuten arbeitet, wo sie dann sehen konnten, das sind meine Findings. Ich werde jetzt an mich und meinen Findings, meinen Lücken arbeiten. Ich werde die Dinge, die da gefunden wurden, Stück für Stück aufarbeiten und dann werde ich mich selber verbessern. Das ist diesen Zyklus, der auch bei den Security-Leuten auch bekannt ist. Ja, sich selber verbessern, regelmäßig schauen, dass man die Dinge, die man da hat, angeht, dass das auch wirklich bei allen Ebenen ankommt.
Nach dem ganzen Audit-Wirbel kam es ja jetzt zu einem Kultursprung, ja, der größer auch kaum sein konnte, nämlich von der Douglas-Welt in die Fleischproduktion. Du bist ja aktuell bei Westfleisch. Man könnte sagen, vom App-Release zur Fleischanlage. Ja. Es ist ja so, dass Retail meistens sehr, sehr schnell ist, sehr servicegetrieben. Die Produktion hingegen sehr hart, direkt, tief, operativ. Wer diesen Wechsel navigiert, braucht mehr als Security Skills. Ja, der braucht emotionale Intelligenz, eine strategische Empathie. Und was war hier dein größter Kulturschock, als du direkt nach dem Douglas-Umfeld rein in die Fleischproduktion gegangen bist?
Klar, bei Douglas war vor allem die große Duftwolke Marketing omnipräsent. Egal in welcher Abteilung du warst, da war immer eine Marketingwolke drüber erstmal. Und bis man wirklich verstanden hat, wie die Leute, wie die Prozesse ticken darunter und wo es vielleicht im Bereich Security was zu tun gab, hat es ein bisschen gedauert, das Vertrauen aufzubauen, auch zu gewinnen. Und auch bei Westfleisch, jetzt wo ich verortet bin in der Technik, das heißt ganz, ganz anders, als wie ich das vorher gekannt habe, mit direkter Reporting Line zum CFO oder CEO, bin ich jetzt in der Situation, dass ich in der Technik bin. Und das ist natürlich mal eine ganz andere Situation im Sinne von eine andere Art von Mensch, eine andere Art von Kultur in der Technik, als in der IT beispielsweise oder als im Risk Management, im Legal-Bereich. Und das, was hier wichtig ist, was ich merke, ist in den ersten Monaten ganz viel Vertrauen gewinnen und vor allen Dingen verstehen, zuhören, verstehen, sich zurückhalten und zurückzunehmen.
Glaubst du, dass dir dein Status als Frau in dieser Umgebung eher geholfen oder eher geschadet hat? Es ist ja eine ziemlich männerdominierte Welt, glaube ich, oder?
Ja, richtig. Es sind 99,9% Männer in der Branche, in der ich jetzt bin. Bei Douglas hatten wir ein paar Frauen mehr, es ist wahr. In der Fleischindustrie ist es sehr, sehr männerlastig, in der Produktion sowieso. Da gibt es einfach keine Frauen. Ich kann sagen, das, was wichtig ist, ist die Haltung. Ja, und auch da nicht nur Haltung zeigen, auch als Frau Grenzen zeigen. Und das klappt wunderbar, auch ohne, dass ich zu laut bin oder aggressiv bin. Denn am Ende des Tages sind es auch viele Kollegen des männlichen Geschlechts, die aber auch sanft angefasst werden wollen und auch gar nicht so brutal angegangen werden müssen. Da reicht es auch durchaus, kommunikativ auf der gleichen Ebene miteinander zu sprechen. Wie ich gesagt habe, am Anfang richtig viel zuhören, um das Vertrauen zu gewinnen. Und dann natürlich auch die gleiche Sprache wie die Technik zu sprechen. Und nicht nur die IT-Sprache, wie man es vorher kennt aus IT-Security.
Ja. Unsere Mandanten, die uns oftmals beauftragen für die Suche nach Fachkräften, sagen uns oft, der wahre Bruch liegt nicht irgendwie in der Branche, sondern vor allem in der Art, wie Menschen kommunizieren, priorisieren, reagieren. Was war, was deine Kommunikationsskills angeht, dein größtes Learning, den du jetzt bei Westfleisch gemacht hast?
Mein größtes Learning, was meine Kommunikation und mein Auftreten, sage ich ganz bewusst Auftreten, angeht, war, dass ich in der Produktion mir noch ein zweites Paar Jeans gekauft habe für die Produktion. Genau, denn bei Douglas hatte ich vor allen Dingen meine hübschen Businesskleidchen und in der Produktion habe ich jetzt zwei Paar Jeans, die ich dann auch regelmäßig anziehe. Ganz einfach, weil in der Produktion ist Präsenz alles. Und da muss man auch, wenn man Vertrauen aufbauen möchte, präsent sein. Und auf Augenhöhe mit den Kollegen sprechen. Da geht es nicht, wenn ich mit meinem schicken Kleidchen in der Produktion rumstöckle. Damit ich auch begreife und verstehe, wie die Kollegen und wo ihre Sorgen vor allen Dingen sind, muss ich natürlich genauso, wie sie auftreten können. Und das ist so mein größtes Learning bisher bei Westfleisch. Natürlich ist das was anderes, wenn ich dann bei der Geschäftsführung auch meine Reports habe und dann auch Dinge vorbereite, wie Geschäftsberichte auch präsentiere. Da muss ich natürlich auch schauen, dass ich eine andere Art von Kommunikation zeige und da auch anders reporte. Und dieser Spagat zwischen den Welten, der gelingt mir sehr gut mittlerweile. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen sowas wie ein Chamäleon, der sich sehr gut anpassen kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man als CISO einfach verschiedene Bereiche bedienen muss. Nicht nur IT-Security, nicht nur Informationssicherheit, sondern auch OT-Sicherheit, sondern auch die Wehwehchen in der Technik vor Ort. Es sind also unterschiedliche Abteilungen der Organisation, auch völlig unterschiedlicher Schlag von Menschen bedient.
Seid ihr eigentlich kritisrelevant oder werdet ihr NIS2 relevant?
Wir sind alles relevant. Wir sind kritis betroffen, wir sind NIS2 betroffen. Wir wollen die ISO-Zertifizierung, die holen wir uns demnächst. Es sind alles Dinge, die kann man sehr, sehr gut strukturiert angehen. Es gibt Überlappungen. Es ist ganz wichtig, auch da ein strukturiertes Vorgehen zu haben, einen Plan zu erstellen, zu arbeiten mit den Kollegen gemeinsam. Da auch natürlich abteilungsübergreifend mit der IT, mit den notwendigen anderen Abteilungen, die da wichtig sind, für, damit man auch diese Zertifizierung erreicht und damit man auch wirklich auf Augenhöhe mit den Bundesbehörden sprechen kann, zusammenzuarbeiten.
Ihr seid kritisch relevant, hast du gesagt. Das heißt, da kommt eine jede Menge Arbeit zu. Ich glaube aber, wenn man einmal die 27.001 gemacht hat, bleibt nicht mehr viel zu tun, so habe ich es immer wieder gehört, bis man auf Kritis oder NIS2-Niveau angeglichen ist. Du hattest gesagt, Kleidung ist das eine. Ja, ich kann mir halt vorstellen, gerade bei so dezentralen Strukturen mit einem großen Headquarter, vielen Produktionsstandorten, ist es oftmals so, dass es so ein Gefälle gibt, so ein gefühltes Gefälle. Ja, gerade wenn jemand in der Produktion arbeitet, der dann sieht, dass jemand aus der Zentrale kommt, oh mein Gott, schon wieder die aus dem Elfenbeinturm. Wie schafft man das jetzt unabhängig vom Kleidungsstil, ja, aber auf kommunikativer Ebene nicht als die Blöden vom Headquarter empfangen zu werden oder gesehen zu werden?
Also das eine ist ganz wichtig, wo ist man verortet als Sicherheitsverantwortlicher? Ist man direkt in der Technik oder ist man wirklich in der Zentrale im Sinne von, man ist dann im Headquarter die ganze Zeit und kommt nie raus in die Technik, kommt nie raus in die Produktion, ist nie an den Standorten? Dann kann es natürlich passieren, dass man da als Prinzessin im Elfenbeinturm wahrgenommen wird. Aber ich bin vom Schlagmensch her so, dass ich durchaus meine Jeans anziehe, meine flachen Schuhe und dann in die Produktion stampfe. Und natürlich war auch einer der ersten Schritte, die ich überhaupt im Bewerbungsverfahren damals gemacht habe, dass wir die Produktion uns angeguckt haben gemeinsam. Wir haben also mehrere Standorte in meinem Bewerbungsverfahren damals schon besichtigen können. Ich hatte die Möglichkeit, da die Kollegen, mit denen ich später arbeiten würde, aus der Produktion direkt kennenzulernen. Das war also eine super Möglichkeit, die ich auch heute sehr gerne wahrnehme, Präsenz zeigen in der Produktion. Und zwar nicht nur alle paar Wochen, sondern jeden Tag, wenn möglich, wenn die Produktionsstandorte in der Nähe sind. Und dann klappt die Kommunikation natürlich auch viel besser, weil man ein Vertrauen aufbaut. Wenn man aber immer im Headquarter bleibt und keine Präsenz zeigt, dann ist es auch ganz schwer, das Vertrauen da auch zu etablieren, gerade am Anfang. Am Anfang ist es das A und O, dass man Präsenz zeigt. Nun ist natürlich die Schwierigkeit, wenn es sehr viele Standorte gibt, dass man da auch natürlich überlegen muss, wo sind die Key Player? Wo ist die Cash Cow der Organisation, der Unternehmensgruppe? Da ist natürlich super wichtig, da vielleicht mehr Präsenz am Anfang zu zeigen, damit man auch die Leute, die da relevant sind, auf seine Seite zieht und ihr Vertrauen vor allem gewinnt. Und klar, die Situation haben wir in jedem produzierenden Unternehmen, dass da ein Gefälle ist zwischen Produktion, IT, Produktion, Headquarter, dezentrale Strukturen, Zentrale, die sich nicht durchsetzen kann, weil jeder sein eigenes Königreich hat, die einzelnen Standortverantwortlichen. Es ist auch ganz wichtig, mit denen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das, was ich auch jetzt bei Westfleisch gemacht habe, war von Anfang an, die Leute zu besuchen an den Standorten auf verschiedenen Ebenen. Das heißt nicht nur die Ebene Techniker, mit denen ich arbeite, sondern auch die Ebene technischer Leiter, die Ebene Geschäftsführer. Mit all diesen Ebenen habe ich einen Regelaustausch von Anfang an etabliert, damit wir von Anfang an im Gespräch sind und im Gespräch bleiben und sich das Vertrauen aufbaut. Es reicht also nicht, einfach mal am Anfang mal hinzugehen, zu sagen, hallo, ich bin XY, bin da, ich bringe jetzt meine Policy-Sets mit und viel Spaß damit. Ich gehe jetzt wieder.
Ja. Ich frage mal ganz provokant, also wöchentliche Joe-Fixes mit den Werksleitern zum Beispiel werden jetzt nicht dafür sorgen, dass du Vertrauen in der Fläche aufbaust. Was sind die wirklichen Tricks, die Marge da anwenden?
Vertrauen in der Fläche bedeutet, sich nahbar zu zeigen, bedeutet auch transparent zu sein und Haltung zu zeigen. Das ist ganz wichtig, gerade in der Produktion, wenn man mit Leuten arbeitet, die jeden Tag mit Maschinen zu tun haben, die gar nicht so sehr in diesen Prozessen organisational verankert sind, wie es in der IT zum Beispiel bekannt ist, die gar nicht so sehr mit IT-Lösungen oder IT-Security-Lösungen zu tun haben. Dem muss man das ja alles ein bisschen beibringen noch. Denn OT-Sicherheit und IT-Sicherheit, da gibt es große Schnittstellen, ja. Da gibt es sehr viele Bereiche, die überlappen. Aber das ist ein ganz anderes Verständnis in der Technik. Den muss man sehr viel in der Regel auch man muss viel Übersetzungsarbeit leisten. Und das ist so die Schwierigkeit manchmal, gerade wenn da kulturell zwischen den einzelnen Abteilungen, Technik, IT oder Zentrale Missverständnisse sind oder historisch gewachsene Dinge, die man so schnell nicht aus dem Weg räumen kann als Einzelperson, die dann auf einmal die Verantwortung trägt, die Prozesse komplett anders zu gestalten. Da braucht es wirklich am Anfang ganz viel Fingerspitzengefühl.
Du sagtest nahbar sein. Kannst du mal so ein plakatives Beispiel sagen, wie man Vertrauen mit dem Werksleiter oder mit jemandem in der Produktion hat? Was heißt denn nahbar sein? Heißt es, du gehst mit ihm ein Bier trinken? Heißt es, du beißt in eine Wurst mit ihm zusammen rein? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Na, ich kann ja erzählen. Also es sind ja verschiedene Ebenen, die man auch gerade, wenn man mit im Bereich OT-Security in der Produktion zu tun hat, die man bedienen muss. Meine Ebenen sind nicht nur die technischen Leiter, die Standortleiter oder die Geschäftsführer der einzelnen Standorte, sind aber auch vor allen Dingen die dritte Ebene, die unterste Ebene, die Technik. Und diese Ebene kann ich nur mit Menschlichkeit begegnen und Authentizität. Und da muss ich sagen, bringe ich Kuchen manchmal mit, den ich selber backe, ich bringe Muffins mit, ich zeige das auf menschliche Art und Weise, dass auch ich menschliche Bedürfnisse habe und schaue, dass wir da das gemeinsam das Vertrauen aufbauen, in dem Sinne, dass ich nichts mitbringe an Regelsets, die einfach umgesetzt werden müssen, sondern dass wir die Dinge gemeinsam anpacken wollen.
Eine Frage, die wir eigentlich schon vor 3 Minuten hätten vielleicht besser fragen können. Westfleisch ist ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr OT-lastig, wahrscheinlich mehr als Douglas es war. Kannst du nochmal erklären, was hat Schweinefleisch mit IT-Security zu tun?
Ja, klar. Also Schweinefleisch und IT-Security sind Welten dazwischen. Es hat erstmal gar nichts damit zu tun mit IT-Security. Aber was mit OT-Security zu tun hat in dem Sinne, ist vor allen Dingen die Produktionsprozesse. Und da, ganz wichtig, auch Westfleisch und auch allgemein produzierende Unternehmen, die haben ganz, ganz viele Anlagen, die man vor allen Dingen im Fokus der Cybersicherheit betrachten muss. Das bedeutet auf den verschiedensten Ebenen. Wir haben einmal die Ebene Altsysteme, wir haben Systeme, die vor allen Dingen gepatcht werden müssen regelmäßig, die vielleicht auch rausgezogen werden müssen aus der Produktion, ausgetauscht werden müssen. Wir haben die Ebene Angriffsfläche, Ransomware, das ist der größte Angriffsvektor in der Produktion. Und auch da ist genauso wie in der IT Backups einzuführen, das A und O. Und natürlich das zu testen, die Backups, und die Notfallübungen durchzuführen, die damit verbunden sind. Das ist das A und O in der OT. Also das, was du gefragt hast, was hat das mit Schweinefleisch zu tun? Erstmal gar nichts. Aber was wichtig ist, und da ist es mir auch ganz wichtig, das Verständnis zu schaffen, produzierende Unternehmen ticken sehr ähnlich. Ähnlich wie in der IT. Auch in der IT hat man die gleiche Situation. Wenn die IT-Hygiene nicht gegeben ist, da kannst du das Krönchen der Cybersicherheit so oft wie möglich, wie du möchtest, versuchen draufzusetzen. Das wird aber nichts bringen, wenn keine IT-Hygiene, keine Betriebsprozesse in der IT sauber aufgesetzt sind. Dann bringt jegliche Maßnahme im Bereich IT-Sicherheit gar nichts. Und OT ist genau das gleiche Spiel. Hast du Anlagen, die uralt sind, da schwebt mir ein altes Modell von Schneider Electric so im Kopf. Ein ganz riesengroßes Modell, was wirklich so ein Riesenzimmer, wie wir jetzt hier drin sind, ausfüllen könnte. Also ein Modell, das eigentlich schon nicht mehr existieren dürfte. Tut es aber in ganz vielen produzierenden Unternehmen. Und diese Anlagen, die muss man auch modernisieren. Ähnlich wie in der IT, die Infrastrukturen, die muss man modernisieren. Man muss die Dinge wirklich auch da anfassen. Und das bedeutet, auf verschiedenen Ebenen aktiv zu werden. Das heißt, das, was ich mache, ist nicht nur OT-Sicherheit, es ist auch Digitalisierung der Produktionsprozesse, Digitalisierung der Produktionsinfrastruktur.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die High-Critical-Assets gucken, in der Produktion oder im OT, was sind so die 3 absoluten Worst-Case-Szenarien? Eines wahrscheinlich wird dazu führen, dass ich abends nicht mehr meine Hähnchenbrust zu Hause kochen kann, ja. Aber kannst du uns da noch mal ein bisschen aufgleisen, was das Thema High Assets oder High Critical Assets angeht und vielleicht die 3 Worst-Case-Szenarien, die in so einem Produktionsbetrieb von Fleisch vordergründig sind?
Ja, also Produktionsbetrieb von allgemein in der OT-Sicherheit ist der größte Albtraum eines Sicherheitsverantwortlichen, selbstverständlich Ransomware. Und dann natürlich die Verfügbarkeit der Systeme oder der Produktionsprozesse. Wenn die Verfügbarkeit nicht gegeben ist, wenn die Maschinen nicht laufen, wenn man kein Fleisch schneiden kann, zerlegen kann, das sind ja so die Einzelprozesse. Das ist der größte Albtraum, denn es gibt dann jeden Tag einen Millionenausfall pro Tag. Davon sprechen wir bei Ransomware. Und dann gibt es Dinge wie Altsysteme, die dann zum Beispiel nicht gepatcht werden. Wenn diese Systeme auch ausfallen, ist es wieder der größte Albtraum des Standortleiters und der Geschäftsführung, weil es wieder zu einem Ausfall führt. Das heißt, das größte Gut in der Produktion ist die Verfügbarkeit. Und da ist es eigentlich wurscht, von welchem Angriffsvektor du sprichst oder von welcher Angriffsform. Die Produktion muss immer laufen. Das ist das wichtigste Ziel. Das ist also anders als in der IT-Security, wo alle drei Leitpfeiler der IT-Security oder Cybersicherheit wichtig sind, neben Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. In der OT-Welt ist es insbesondere und eigentlich das Gesetz, die Verfügbarkeit. Und die muss immer da sein.
Ja. Viele trennen ja das Thema IT, OT. Wir reden oftmals mit CISOs, die noch nie was mit OT zu tun haben. Und sobald die eine Stellenausschreibung von uns bekommen oder einen Job, wo der OT so ein bisschen mit drin ist, wiegeln die immer ab. Nein, 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 das ist nicht mein Steckenpferd. Ich bin gut in IT-Security, aber wenn du mich nach OT fragst, bin ich blank, ehrlicherweise. Ist das wirklich so weit voneinander entfernt? Erste Frage. Zweite Frage. Was sind die häufigsten Denkfehler von IT-Security-Leuten, die OT nicht kennen?
Ja, ich gehe gerne auf die erste Frage ein. IT-Security und OT-Security fachlich sind nicht zu weit entfernt voneinander. In dem Sinne, dass es beispielsweise für den Bereich OT-Security gar nicht so viele Eigenlösungen gibt. Die meisten OT-Security-Lösungen, Clarity beispielsweise oder Nozomi, die sind 7, 8 Jahre alt. Die sind ganz, ganz jung, ganz neu und deswegen braucht man, hat man den Bedarf aus den IT-Security-Bereichen, dass man eine IT-Security-Lösung in der Fläche für die Produktion ausrollt. Und da sieht man, man kann nicht ohne IT-Security-Kenntnisse eigentlich OT-Security machen. Nicht heutzutage, weil im Bereich OT-Security gibt es einfach noch zu wenig an Lösungen, an Vorgehensweisen, wie man da auch wirklich das Bestmögliche aus der IT-Security adaptieren kann. Und ich sage bewusst adaptieren. Denn die Produktion, die funktioniert nochmal ganz anders als die IT oder allgemein die Prozesse im Rest der Organisation. Und das ist das Wichtigste, dass man das im Hinterkopf behält, wenn man aus dem Bereich IT kommt oder aus der IT-Security, dass man die Produktion oder die Prozesse aus dem IT-Security-Bereich nicht 1:1 übernehmen kann. Adaptieren ja, aber nicht übernehmen. Das ist das eine. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, war, worauf müssten IT-Security-Manager oder Menschen achten, wenn sie in die Produktion gehen oder wenn sie den Bereich OT-Security dann auch betrachten, aufbauen? Meiner Meinung nach kannst du einen OT-Menschen, ich sage jetzt bewusst OT-Menschen, kein OT-Security-Manager, du kannst einen Menschen aus der Produktion, Beispiel einen Automatisierungstechniker, einen Elektriker, der auch Automatisierungstechnik macht, der also vor allen Dingen beispielsweise Siemens-Geräte bedient oder Schneider Electric-Geräte Steuerung bedient, du kannst denen durchaus die Grundlagen der Cybersicherheit beibringen. Angefangen mit Schwachstellenmanagement, Patchmanagement, dann weiter hin zu Backup-Lösungen einspielen, Notfallprozesse durchgehen, Szenarien durchgehen, Playbooks definieren, die aber auch diese Angriffssimulation durchführen. Das kann man alles den Leuten in der OT-Welt, in der Produktion beibringen. Andersrum, einem ITler oder IT-Security-Menschen erklären praktisch, wie so ein Steuerungssystem funktioniert oder wie man so ein Steuerungssystem programmieren kann. Das ist ganz schwer. Das funktioniert meiner Erfahrung nach ganz, ganz schwierig oder bis gar nicht. Warum? Weil zum einen das Know-how in dem Sinne fehlt, dass die Leute, die vor allen Dingen mit dem IT-Background da in die Produktion gehen, nicht so maschinennah sind wie Automatisierungstechniker oder Techniker allgemein oder Ingenieure. Ist das eine. Das zweite ist das Kulturelle. Menschen, die insbesondere in der Zentrale oder in der IT verortet sind, denen fällt es super schwer, auf einmal sich den Prozessen in der Technik oder in der, ich sag mal, Produktion zu stellen, weil es wirklich kulturell Welten sind. Deswegen meine Meinung, du kannst einen OT-Menschen so weit bringen, dass er auch OT-Security lernen kann, dass er das auch umsetzen kann und die Grundlagen der IT-Security lernt. Du kannst aber einen IT-Security-Menschen nicht dazu bringen, dass er zu einem OT-Menschen wird. vielleicht kann er die Grundlagen der OT-Security sich aneignen oder auch wirklich dann umsetzen. Aber er wird niemals so tief denken können und auch die Dinge umsetzen können wie ein Mensch in der Technik.
Danke dir für die Antwort. Wenn wir jetzt nochmal zum Playbook kommen, eigentlich war das Thema OT bzw. Vertrauen in der Fläche. Wie kann man es gewinnen? Wenn du jetzt einem angehenden CISO oder IT-Security-Verantwortlichen, der jetzt vielleicht auch in die OT das erste Mal wechselt, 3 Tipps mitgeben könntest, wie man Vertrauen oder wie man als Security-Führung Vertrauen in der Produktionsumgebung aufbauen kann. Eins hast du gesagt schon, du bringst Kuchen mit, ja, oder anders formuliert, ich habe in der Kantine gegessen und nicht im Konferenzraum. Ja. Das Thema, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass man auch oftmals fragen kann oder sagen kann, hey, wir haben zuerst gefragt, was die Sorgen sind in den einzelnen Werken und nicht das, was unsere Policy sagt. Weil oftmals geht man ja auch mit dem Credo heran, hey, hör mal zu, das ist der Ist-Vergleich und wir haben in der Zentrale eigentlich ein Soll-Konzept und der Gap ist so immens, dass man, ne, dass es erstmal dafür sorgt, dass dort eine Art Anklagecharakter entsteht. Ja. Was hast du noch für Tipps, wie man in der Fläche Vertrauen aufbaut?
Mein Ansatz ist, in der Fläche oder in der Produktion Vertrauen aufbauen, indem man wirklich alle Ebenen bedient, von Anfang an. Das heißt, nicht nur die Ebene der Techniker, die Ebene Automatisierungstechniker oder OT-Security-Manager mitnehmen und die Dinge, die man in der Pipeline hat, umsetzen, sondern vor allem auch sich die Sorgen und Nöte der technischen Leiter, der Standortleiter anhören. Schauen, wo kann man Synergien vielleicht schaffen? Wo kann man die Sorgen der technischen Leiter vielleicht auch mindern? Und die dritte Ebene natürlich die Geschäftsführer abholen. Auf Compliance-Ebene hinweisen, dass man NIS2 betroffen ist, dass man Kritis betroffen ist. Also ganz viel kommunizieren auf allen Ebenen und keine der Ebenen vernachlässigen. Denn das Wichtigste ist, dass alle Ebenen auch wirklich gleich behandelt werden. Und das ist so ein bisschen etwas, was gerade in der Produktion, die sehr hierarchisch ist, die geht ein bisschen verloren, dieses Verständnis dafür, dass wir alle gleich behandelt werden wollen. Und wenn dann jemand von der Zentrale kommt und er bringt so ein Set an Policies mit, kann das natürlich auch dazu führen, dass da ein Unwille herrscht, dass die Leute das dann nicht umsetzen möchten. Aber wenn man von Anfang an diese Policies, die man mitbringt, versucht erstmal zu verstehen oder ein Verständnis zu schaffen und dann die zu adoptieren, dass man sagt, wir haben jetzt Policies, die können wir als Vorlage nehmen oder als Beispiel und wir versuchen, die zu adaptieren, dann entsteht ein kollaborativer Ansatz. Ein Ansatz, der von Anfang an dafür sorgt, dass man gemeinsam die Policies, die man braucht oder die Arbeitsanweisungen gemeinsam erarbeitet, aber auch gemeinsam ein Verständnis hat, dass man dann nicht von oben herab dann auf die Produktion guckt. Und das passiert ganz schnell, gerade weil es so hierarchisch ist in der Produktion.
So, Marta, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das ist, wenn man in die Produktion blickt. Ich würde jetzt gerne mal einen Perspektivwechsel machen. Und zwar rein in den Elfenbeinturm, nämlich zu den C-Level-Kollegen. Es ist ja oftmals so, dass man, gerade wenn man Millionenbudgets braucht als CISO, dass man technische Bedrohungen übersetzen muss. In die Sprache eines CFOs oder wer auch immer derjenige ist, der das Geld dann freigibt. Da wäre, glaube ich, nochmal ganz, ganz interessant, wie macht man das? Ja, also viele CISOs scheitern nämlich nicht irgendwie an der Technik, sondern vor allem an der Übersetzungsarbeit. Was war dein größtes Projekt, das du jemals durch Argumentation verkaufen konntest?
Sehr gerne. Das ist eine schöne Frage. Mein bisher größtes Projekt war CrowdStrike Complete und zwar außerhalb der Budgetplanung.
Oh, das
ist... Ein CISO hat mehrere Budgets, sage ich immer. Ein Budget, was er am Anfang bekommt im besten Falle, indem er sich beweist oder nicht beweisen muss, indem er dann zeigt, ich bin es würdig, ein eigenes Budget zu bekommen, also genauso behandelt zu werden wie die anderen Abteilungen. Und auch involviert zu werden, die Budgetplanung, die jährliche. Das ist eine Budget. Dann gibt es ein zweites Budget, ich nenne das immer das Risikobudget eines CISOs. Und je nach Situation in der Organisation kann es passieren, dass ein CISO da außerplanmäßiges Budget benötigt. Das ist mir einmal passiert, dass sich die Situation in einer Organisation, in der ich war, so vom Risikofaktor entwickelt hat, dass ad hoc reagiert werden musste. Und damals, erinnere ich mich, hatten wir keinen 24/7 Incident Handling, Security Incident Handling. Was ich also gemacht habe, war, dass ich gemeinsam mit meinen Kollegen entschieden habe, dass wir auf CrowdStrike Complete umsteigen. Und CrowdStrike Complete ist ein Service, also es ist nicht nur die CrowdStrike Software, die Endpoint-Sicherheit, es ist wirklich ein Service, den man sich einkauft, der dafür sorgt, dass man 24/7, also von morgens bis abends und 7 Tage die Woche überwacht wird, aber auch im Falle eines Cybersicherheitsvorfalls unterstützt wird direkt von dem CrowdStrike-Team in den USA. Das heißt, dass man da als Unternehmen, sag ich mal, sich ein bisschen zurücklehnen, zurückziehen kann. Das heißt, nicht aus der Verantwortung ziehen oder überhaupt nicht mehr wachsam sein, sondern direkte, aktive Unterstützung bekommt. Das war mein größtes außerplanmäßiges Budgetprojekt. Jeder, der CrowdStrike kennt, der weiß, da geht's um Millionen. Und CrowdStrike Complete, der Service, wirklich 24/7, da ging's auch noch mal ein bisschen höher. Also, es war eine Summe, die sehr groß war. Und was ich auch auf jeden Fall auf meiner Seite hatte, war nicht nur meine Kollegen, die da natürlich dann auch Entlastung bekommen haben, dadurch, dass wir professionelle Security-Forensiker hatten im CrowdStrike-Team. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Geschäftsführung und den Investor gehabt, der uns auch unterstützt haben in diesem Vorhaben. Denn das größte Risiko, gerade auch, sage ich mal, in so Unternehmen wie Handel, im Handelsbereich, ist im Weihnachtsgeschäft, wenn da ein Ausfall droht oder wenn da nicht 24/7 jemand schauen kann, dass ein Security-Incident auch sofort behandelt wird. Das ist so die größte Angst auch eines Aufsichtsrates, dass da proaktiv auch Leute sind, die da nicht nur die Skills haben, sondern auch die Erfahrung haben. Und das geschieht in der Regel in solchen Situationen auch sehr gut mit externen Partnern.
Wie kommunizierst du das denn? Also wenn, ich meine, als du CrowdStrike dann reingeholt hast, gehe ich von aus, war der Ernstfall noch nicht passiert. Und immer von einer Hypothek zu sprechen, ist beim CFO, so wie ich es oft höre, manchmal leicht, aber oftmals doch schwierig. Wie kommunizierst du technische Risiken so, dass der CFO zustimmend nickt und nicht nur einfach zuhört?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um wirklich die Sprache eines CFOs zu sprechen. Das gängigste ist tatsächlich dann auch die Risikomanagementsprache zu sprechen. Das heißt, da auch wirklich numerisch den Business Impact aufzuzeigen, den man haben würde bei einem Ausfall, bei einem Totalausfall, zum Beispiel in der Produktion. Was würde es uns kosten, wenn wir jetzt pro Tag an einem Standort X einen Ausfall hätten? Das ist das eine, was man zeigen kann. Was ich aber auch mittlerweile gerne mache, ist, gerade weil ich eben nicht nur aufzeigen muss und kann, welche Risiken wir haben und welche wir auf jeden Fall gering halten müssen. Was ich noch mache, ist zu zeigen, wo können wir zur Wertschöpfung sorgen für den Bereich Security. Das heißt, wo können wir die Prozesse so optimieren, dass wir beispielsweise in der Produktion noch mehr Umsatz machen können. Dadurch, dass die Maschinen aktueller sind, dass sie neuer sind, dass die Patch-Prozesse viel, viel, viel schneller sind, gemanagt sind, dass die Workflows allgemein einfach viel schneller sind. Das ist also eine Kennzahl, die geht nochmal in eine andere Richtung. Da geht es nicht um Verlust, da geht es um Wertschöpfung.
Gibt es so Visuals, die du gerne oder Wirkungslogiken, die du gerne anwendest, damit man eine Wirkung plausibel macht beim CFO?
Absolut. Das gängigste sind natürlich Dashboards, sind Schaubilder, sind Reports, Risikoreports. Wichtig ist da auch natürlich immer valide Zahlen zu haben, valide Grundlagen zu haben. Und ich arbeite immer sehr eng mit dem zentralen Risikomanagement, mit allen, ich sag mal, Abteilungen, die da auch relevant sind. Das heißt, die Zahlen, die da reinkommen, die sind natürlich auch Umsatzzahlen. Das sind auch Zahlen, die sehr, sehr nah an den realen Verhältnissen sind. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass man da auch die Zusammenarbeit mit dem Risikomanagement haben muss. Es ist sehr strategisch, das Risikomanagement im Unternehmen. Und was die Cybersicherheit macht, sind operative Risiken. dass man da das Verständnis schafft und dann auch das Dashboard so erarbeitet und so darstellt, dass da klar ist, ich komme von der operativen Ebene, das sind also reale Schmerzen, die wir hier haben. Das sind also keine, die zu abstrakt sind, wie manchmal im strategischen Risk Management zu sehen.
Du hast gerade erwähnt, Dashboards. Ich meine, kannst du da so relativ plakatives Beispiel nennen, was gut wirkt? Einfach nur, ist es eine visuelle Sprache von einem Dashboard? Sind es immer so Szenarientechniken? Also dieses Szenario A passiert, wenn es kein Breach gibt. Szenario B ist bei einem mittleren Breach, Szenario C ist oder wie machst du das?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dann wirklich so ein Dashboard aufbauen kann. Vielleicht hat man so ein Tool-basiertes Dashboard, also eins, was auf so einem Governance Risk Compliance Tool basiert. Da kann man sich sehr schön die Zahlen aktuell daraus ziehen, also auf Ebene Cybersicherheit sind zum Beispiel, wie sind unsere Patchstände, wie sind unsere Anzahl der Incidents. Die kann man sich dann rausnehmen, das Dashboard. Was ich aber auch noch gerne mache, auch für Aufsichtsräte, ist, dass ich eine kompakte, meistens einseitige Darstellung nehme, wo man wirklich klar erkennen kann, was sind unsere Top-Risiken, 3 bis 5 Stück. Was hat das für eine Bedeutung, dieses Risiko? Das muss man auch einfach erklären können, also nicht zu abgehoben technisch. Und dann natürlich, was wäre der Business Impact und was wäre die Auswirkung auf den Standort oder die Organisation insgesamt? Und dann natürlich, was auch ganz interessant ist und wichtig für den Aufsichtsrat, gibt es schon Maßnahmen dagegen? Und wenn nein, was wäre so die Maßnahme, die der CISO vorschlägt oder der Verantwortliche?
Super, das heißt, wird aus diesem einseitigen Paper auch deutlich, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit vielleicht wäre, wenn man schreibt, hey, die Maßnahmen sind bisher oder gehen gegen null, ja. Ist das strategisch klug vom CISO, die Eintrittswahrscheinlichkeit vielleicht auch auf diesem Paper zu definieren?
Absolut, gerade wenn man sagt, man macht das kompakt. Auf einer Seite ist das die Sprache des CFOs, die Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit einmal darzustellen. Und dafür braucht es nicht irgendwie 30 Seiten Erklärung, da reicht es kurz und knapp, tabellarisch das einmal da zu zeigen, aber vielleicht auch natürlich farbunterstützt, damit es nochmal deutlicher ist. Auch für Leute, die nicht CFO heißen oder nicht in der Geschäftsführung sind oder im Aufsichtsrat.
Nee, super. Jetzt wieder zur Playbook-Frage. Ganz knapp. Vielleicht in 3 oder 4 Stichpunkten. Wie zeigst du in dem CFO oder im Vorstand oder auch im Aufsichtsrat, das ist kein Cost-Center hier bei uns, sondern das ist eine unternehmerische Entscheidung, die wir machen müssen? Du hast schon ein bisschen was angerissen, aber vielleicht jetzt nochmal ganz kompakt in 3 Punkten. Wie muss man kommunizieren?
Im besten Falle mit einer Art Risikosicherheitseinschätzung oder Report. Das kann man sehr gut machen, indem man wirklich zusammenfasst, was ist das Szenario, der aktuelle Stand? Was ist das, was ich sehe als CISO? Was habe ich festgestellt? Deswegen ist ein CISO oder ein Sicherheitsbeauftragter eigentlich auch immer ein Auditor, hat also ein Auditorauge, mindestens 1, wenn nicht sogar beide. Das zweite, was man machen muss, ist dann natürlich zu schauen, wo sind meine Hauptrisiken auf einer sehr hohen Fluglinie. Das bedeutet organisational, prozessual, vielleicht auf Governance-Ebene, vielleicht auf Compliance-Ebene, die einmal kurz und knackig zusammenfassen, aber auch dann eine Empfehlung abzugeben als Sicherheitsverantwortliche, an die sich dann der Aufsichtsrat, Beirat oder wer auch immer dann auch orientieren kann. Weil das, was wir machen, ist vor allen Dingen Empfehlungen geben. Wir können nicht Tatsachen schaffen. Das macht dann die Geschäftsführung bzw. der Aufsichtsrat unterstützend.
Was viele CISOs gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ist ja, wenn ich sehr, sehr gut verhandeln kann, gerade mit dem CFO oder wer auch immer über die Budgets entscheidet, bringt es mich in meiner Karriereentwicklung extrem weiter. Es macht schon einen Unterschied, ob du als CISO nur 200.000 Budget kriegst oder 10 Millionen. Wenn du als CISO, das ist das, was wir immer wieder sehen, wenn wir mit Kandidaten sprechen, wenn du als CISO es tatsächlich schaffst, regelmäßig große Budgets zu generieren, dann kannst du auch ganz anders skalieren. Wenn du ganz anders skalieren kannst, nämlich deine Organisation, steigt natürlich auch dein Marktwert. Von daher gibt es da schon, oder ich sag mal so, es ist ein immenser strategischer Impact, wenn man diesen Skill beherrscht. Was war denn deine härteste Verhandlung?
Ja, meine härteste Verhandlung bisher, um ein Budget zu bekommen, war eine Verhandlung in einer Art, ich nenne sie jetzt einfach mal Entscheidungsgruppe. Das heißt, es war eine ganze Gruppe, die darüber entscheiden musste, oder sollte, ob ich ein Budget bekomme für meine Planung als CISO. Und das Harte war, gar nicht so sehr argumentativ aufzuzeigen, was mein Programm beinhaltet oder woher diese Posten kommen. Das Schwierige war, die einzelnen Personen zu überzeugen, weil die aus völlig unterschiedlichen Richtungen gekommen sind. Also nicht nur ein reiner CFO, dem man auch mit CFO-Sprache begegnen konnte, im Risikomanagement-Sprache beispielsweise zeigen, wo sind die Hauptrisiken, wie müssen wir die begegnen, sondern auch ein COO, dem vor allen Dingen der Umsatz im Auge liegt, ja, oder ein CEO. Die sind völlig verschiedene Charaktere, die muss man auch unterschiedlich bedienen. Und das Schlimmste ist, wenn diese Leute miteinander arbeiten oder diese Rollen am Tisch sitzen, sich aber gar nicht grün sind. Und da dann argumentativ sein Programm auch zu verkaufen, das ist eine Kunst. Das war nicht leicht. Ich musste also die unterschiedlichen Ebenen überzeugen. Und das hat viel, viel kommunikative Fleißarbeit benötigt. Ich musste also immer wieder da auf diese Ebenen einzeln drauf eingehen.
Wie soll ich mir das vorstellen, Marja, wenn du jetzt hoch unterschiedliche Stakeholder hast, machst du da eine Art Stakeholder-Mapping vorher im Vorfeld? Guckst du dir an, wo sind die Interessen vom COO, vom CFO? Welche Argumente ziehen bei wem? Oder wie machst du das? Wie gehst du da in die Vorbereitung ran?
Absolut, du hast ja das Stichpunkt gerade genannt. Stakeholder-Mapping ist genau das, was ich mache im Vorhinein. Das heißt, ich kenne natürlich durch meine Erfahrungen, meiner Laufbahn, die unterschiedlichen Sprachen eines CFOs, eines COOs, CEOs, Aufsichtsrat, Investor. Ich weiß durchaus, was diese Ebenen umtreibt, welche Sorgen sie haben und wie man da am besten sich andocken kann. Ein CFO beispielsweise, der hat da bestimmte Vorstellungen von seiner Organisation und von seinen Stabstellen, beispielsweise, dass die am besten keine Silos bilden, sondern im besten Falle zusammenarbeiten. Risikomanagement, Datenschutz, Legal, internes Audit, Cybersicherheit, dass diese ganzen Stabstellen im besten Fall wirklich Synergien nutzen und zusammenarbeiten. Und ich als CISO würde das zum Beispiel bedienen, indem ich sage, hey, lieber CFO, ich habe die ultimative Lösung für dich, damit wir diese Silos durchbrechen. Lass uns doch eine Governance Risk Compliance Initiative starten oder ein Tool einführen, womit jeder dieser Bereiche arbeiten kann, womit wir die Prozesse vereinheitlichen können, Silos durchbrechen, Synergien schaffen. Das war zum Beispiel eine Methodik, eine Lösung, die habe ich in der Vergangenheit auch so durchgeführt und eingeführt. Das war natürlich super auch für den CFO, weil er da einige Sorgen weniger hatte. Denn CFOs, die machen nicht nur den Zahlenpart, die haben in der Regel auch sehr viele Bereiche mit Fokus Stabstellen in ihrer Verantwortung. Und da ist es natürlich immer gut zu verstehen, was sind so ihre Sorgen und wo wollen sie da am besten unterstützt werden. Und Cybersicherheit ist, so wie ich gesagt habe, sehr groß. Es ist eben nicht nur der reine technische Faktor. Ich mache jetzt im stillen Kämmerlein ein bisschen IT-Security. Da geht es auch insbesondere um Organisationsentwicklung. Und bei den anderen Bereichen, bei den anderen Stakeholdern auch das gleiche Spiel. Auch da muss man überlegen, wie kann ich einen umsatzgetriebenen CEO oder COO davon überzeugen, dass Security kein Kostenfaktor ist. Und da auch, das merkt man immer mehr, die Rolle des CISOs verändert sich. Die geht weg von reinem Business-Stopper hin zum Enabler, hin zum Befähigmachen. Und viele CISOs machen mittlerweile auch mehr als nur die CISO-Aufgaben. Die machen auch viel AI, Governance-Beratung. Das ist auch etwas, was ich mittlerweile auch auf meinem Schirm habe. Das ist, weil es sehr viele Schnittstellen dazu gibt zu diesen Bereichen und weil viele CISOs auch einen technischen Hintergrund haben. Also nicht nur einen reinen Compliance-Hintergrund, sondern auch diese Ebene bedienen können. Und das ist das Schöne, dass dieser Wandel auch so akzeptiert wird und wahrgenommen wird. Und dass dieser Beruf nicht nur eben als Stopper gesehen wird, so wie der ursprünglich vielleicht mal war, damals, als es in der IT entstanden ist.
Ja. Ein CISO sagte mal zu mir, dass er, gerade wenn er beim CFO ist, immer nur eine Frage stellt, und zwar, was kostet dich ein Tag Produktionsausfall? Und dann schweigt er. Ist das auch etwas, was du CISOs empfehlen würdest, diese Frage? Oder ist das schon ein bisschen abgedroschen?
Absolut. Auf jeder Ebene bin ich Fan davon, mehr Fragen stellen, als Antworten zu geben. Weil nur wenn man die Fragen stellt, die richtigen vor allem und viele möglichst davon, kann man Verständnis schaffen. Auch für sich selber und für seine Sache. Und in der Regel würde ich auch da fragen, wie groß ist dein Schmerztoleranz vielleicht? Und ich kann sagen aus Erfahrung, dass die meisten Geschäftsführer und auch Aufsichtsräte da nicht so viel Lust haben, gewisse Risiken einzugehen. Gerade auch auf Compliance-Ebene mit NIS 2 und auch mit anderen Regularien gibt es mittlerweile auch eine persönliche potenzielle Haftbarkeit.
Ist es denn so, dass man wirklich, ist es schlau, dort immer das Risiko an den Tisch zu tragen, oder sollte man auch Handlungsoptionen mit vielleicht auch ein EOI herantragen?
Klar, so wie ich das vorhin erwähnt habe, die Rollen eines CISOs, da gibt es sehr viele Schnittstellen, auch zu anderen Bereichen. Es geht nicht nur mal darum, zu zeigen, wo ist unser potenzieller Verlust oder wo könnte eine Eintrittswahrscheinlichkeit Schadenshöhe sein, sondern auch zu zeigen, wie kann ich die Produktion oder wie habe ich die schon verbessert, indem wir gewisse Prozesse neu eingeführt haben. Wie viel Umsatz können wir jetzt mehr machen? Wie viel können wir mehr produzieren pro Tag? Und was führt dazu, dass wir mehr Umsatz machen können? Durchaus. Also dieses Verständnis hat sich auch bei mir etabliert, weil es durchaus nochmal eine andere Sprache ist, als immer wieder nur auf den potenziellen Schaden hinzuweisen. Weil irgendwann ist auch diese Nummer mit der Angst zu spielen auch ausgelutscht. Yeah. Denn mit Angst kommt man auch nicht sehr weit. Viel wichtiger ist auch da wieder Haltung zeigen, Stabilität zu etablieren und Vertrauen aufzubauen. Und das geht nur mit Ruhe und mit Prozessen und vor allen Dingen einer Organisation, die sich von Anfang an so strukturell aufbaut und darstellt, dass dieses Vertrauen aufgebaut wird und auch da ist.
Wir haben jetzt sehr viel über Kommunikation gesprochen, Marja. Nenne es mal kommunikative Exzellenz ist ja das eine. Wer dich aber extern unterstützt, und damit kommen wir zum Thema Partnerschaften, bestimmt mit, wie stark du wirklich bist, sei es politisch, fachlich, kulturell. Oftmals sagen CISOs, die wir begleiten, ein schlechter Dienstleister kostet mehr als ein guter Angriff. Ob es jetzt ein SOC-Anbieter ist wie CrowdStrike Complete oder ein Headhunter oder ein OT-Integrator. Es geht immer zuerst um Vertrauen. Kannst du uns sagen, bei der Auswahl externer Dienstleister, wie erkennt man, ob ein Anbieter wirklich lieferfähig ist oder nur gut verkauft?
Das ist eine gute Frage. Was mir wichtig ist als CISO und was ich auch die letzten Jahre, viele Jahre jetzt gelernt habe und auch aufgebaut habe, sind enge partnerschaftliche Verhältnisse zu meinen externen Dienstleistern. Also es sind wirklich Partner in dem Sinne, dass man mit diesen Partnern auch weiterarbeitet, auch außerhalb der Arbeitstätigkeit. Das heißt auch beim nächsten Arbeitgeber oder bei der nächsten Projektorganisation, bei dem nächsten Projekt, was ansteht, dass man diese Partner dann mitnimmt. Wie baut sich dieses Vertrauen auf? Ja, von Anfang an, indem man wirklich Fragen stellt. Und das ist genau wie in jeder anderen Beziehung, das passiert im besten Fall, indem man zuhört. Das heißt, ein Dienstleister, der mir am besten zuhört, der stellt viele Fragen und versucht nicht, mir von vornherein Antworten zu verkaufen, die ich gar nicht brauche. Und so baut man dann auch langjährige Partnerschaften und Beziehungen auf. Also eine Partnerschaft ist für mich auch immer eine Beziehung. Und das ist ganz wichtig, ein erfahrener Partner, der weiß das, der versteht das. Und das geht auf alle Ebenen so, genauso wie auch im Auditbereich, wenn man einen externen Auditor benötigt, dann, wenn es wirklich darauf ankommt, eine Zertifizierung zu machen.
Das heißt, wenn einer die ganze Zeit im Sendungsmodus ist, ist das für dich ein Warnzeichen?
Viele Anfänger machen den Fehler, also an externen Partnern jetzt, dass sie ganz viel an Präsentationen zeigen, dass sie ganz viele bunte Folien erstellen und versuchen dann darüber auch vielleicht vor allen Dingen Technologien zu verkaufen, die außer heiße Luft aber nichts dahinter haben. Und das durchblicke ich aber relativ schnell mittlerweile, auch als erfahrener CISO.
Welche Fragen im Erstgespräch oder auch im Zweitgespräch entlarven solche Blender oder unerfahrene Dienstleister?
Vor allen Dingen, wenn der Dienstleister, und ich sage bewusst Dienstleister oder Partner, weil der Begriff für mich alles umfasst an externer Unterstützung. Das heißt, es ist also nicht nur Systemhaus, es ist nicht nur konzeptionelles Beratungshaus oder Softwareherstellung, das sind alle externen Partner. wenn die externen Partner versuchen, ihre Lösung zu verkaufen, ohne den Mehrwert, den individuellen Mehrwert darzustellen. Das heißt, ohne wirklich auch ihre Hausaufgaben gemacht zu haben, ohne mal recherchiert zu haben, in welcher Branche bin ich, mit welchem Problem habe ich vielleicht zu tun, wann habe ich hier angefangen, wo, in welcher Phase bin ich als Verantwortlicher, als Executive. Und bin ich rein jetzt in der Technik verankert? Wo ist meine Reporting Line? Welche Möglichkeiten habe ich? Und wo könnte ich denn tatsächlich Unterstützung brauchen von meinem Partner? Wenn diese Hausaufgaben nicht gemacht sind, dann braucht eigentlich ein Partner auch nicht vorstellig werden bei mir.
Super. Beim Thema Headhunter, es ist ja oftmals so, gerade jetzt, wo die ganzen Security-Organisationen skaliert werden müssen, schafft man die Skalierung nicht immer ganz allein oder nicht immer mit der eigenen In-House-HR. Wenn du jetzt aus dem Blickwinkel eines suchenden CISOs schaust und mit Personalvermittler oder mit einem Personalvermittler zusammenarbeitest, hast du schon Erfahrungen gemacht oder kannst du sagen, was einen guten von einem schlechten Headhunter im Security-Bereich unterscheidet?
Ein guter Headhunter weiß in der Regel und sollte es wissen, in welcher Phase der CISO ist. Aktuell bin ich zum Beispiel dabei, mehrere Teams aufzubauen. Und dann brauche ich einen Headhunter an meiner Seite, der versteht, mit welchem Tempo wir Leute dann auch wirklich einstellen müssen. Welche Probleme ich vielleicht auch habe intern. Gerade auch, wenn ich meine Teams am Anfang aufbauen muss. Und das ist ja die Situation, die Dynamik bei CISOs, wenn sie irgendwo anfangen und starten, müssen insbesondere gerade am Anfang Überzeugungsarbeit leisten, um die freien Stellen auch frei bekommen zu können. Und wenn ein Headhunter da nicht erfahren ist, also auch nicht weiß, welche Profile braucht diese Person jetzt in dieser Situation, es ist viel Hausaufgaben machen, viel vorbereiten und viel auch Erfahrung. Und das ist das Wichtigste auch bei Headhuntern, dass die Erfahrung einfach da ist, um wirklich oder den Blick auch zu haben, was braucht der CISO im Moment? Ist das jemand, der jetzt auch, sag ich mal, operativ schnell unterstützen kann? Ist das jemand, der langfristig aufgebaut werden muss? Da ist die Erfahrung des Headhunters ganz, ganz wichtig.
Sehr gut. Und hast du so typische 3 Top-Fehler, die so gerne so ein Headhunter macht, wenn er mit dir zusammenarbeitet und Security-Recruiting durchführt?
Absolut. Ich habe in meiner Laufbahn schon mit sehr vielen Headhuntern gearbeitet und ich habe auch sehr viele Anfragen. Als CISO bekommt man irgendwann so viele Anfragen. Man ist bekannt, ja, und ich sag mal, die externen Partner oder potenzielle Partner verfolgen einen auch. Verfolgen auch die Laufbahn der CISOs und schauen dann, wo landen denn die CISOs und kommen dann teilweise auch immer noch nach Jahren mit den leider immer gleichen billigen Tricks. Ja, beispielsweise bekomme ich dann von einem potenziellen Headhunter-Unternehmen einfach Profile vorgelegt, ohne Bedarf gemeldet zu haben. Und die Profile sind vielleicht auch nicht anonymisiert. Das ist also eine Art und Weise der Nicht-Professionalität, wenn ich sowas schon bekomme und sehe, da ist der Headhunter schon raus. Da mit solchen Unternehmen arbeite ich dann gar nicht. Und die Zusammenarbeit, die gestaltet sich auch von Anfang an so, dass sie professionell sein muss, von Anfang an.
Okay, jetzt haben wir viel über Kommunikation gesprochen. Ein Thema brennt mir noch auf der Seele, das ist das Thema Audit und Revision. Also du trittst ja auch als CISO natürlich in einer internen Auditrolle vor, aber wenn wir jetzt Richtung typische dritte Line gucken, ne, also externe Auditoren oder interne IT-Revisoren, das ist ein Bereich, der oftmals unterschätzt wird, der aber maßgeblich entscheidet, ob Security wirken darf. CISOs oder auch Auditoren sprechen oft unterschiedliche Sprachen. Was war denn dein härtester Clash mit der IT-Revision und wie hast du ihn gelöst?
Mein härtester Clash mit der IT-Revision war bisher einmal der Ansatz von der IT-Revision, dass sie mir Vorgaben machen wollte, welche Bereiche ich bei mir insbesondere im Fokus halten sollte. Denn die IT-Revision hatte die Auffassung, dass sie am besten die Gaps in der Organisation kannte. Und was geholfen hat, war einmal einen Kaffee zusammen trinken. Und dann wirklich dafür zu sorgen, dass man im Grunde genommen den gleichen Job macht, dass man von unterschiedlicher Seite kommt, aber dass wir beide die Auditorbrille haben. Und das war ganz wichtig, dieses Verständnis zu schaffen. Bei externen Audits ist bei mir auch immer ganz wichtig, Partnerschaften zu haben mit verschiedenen Prüforganisationen, auch verschiedenen Auditorganisationen, weil jede Organisation auch ein anderes Auditunternehmen, ein anderes Zertifizierungsunternehmen benötigt. Ich war in verschiedenen Organisationen, klein, Mittelstand, groß, und da braucht man immer unterschiedliche Partner.
Wie erkennst du, ob ein Audit fair oder auch taktisch geführt wird?
In der Regel habe ich mit meinen externen Auditoren auch eine Bekanntschaft oder eine Beziehung, die sich etabliert hat über die Jahre mit der Gesellschaft, mit der Auditgesellschaft oder mit der Prüfgesellschaft, sodass man in der Regel weiß, was ist der Schwerpunkt dieser Gesellschaft. Sind sie in der Branche, in der ich jetzt gerade bin, in der ich ihre Unterstützung brauche, sind sie erfahren? Und wenn ein Zertifizierungsunternehmen oder ein Auditunternehmen die Branche, in der ich bin, dann auch zertifiziert oder auch auditiert, da ist es ganz wichtig, woher haben sie ihre Erfahrung? Kennen sie wirklich auch die größten Gaps in meiner Branche? Wissen sie zum Beispiel im Bereich Handel oder Produktion, wo die Wehwehchen sind? Und dann gehe ich in der Regel von einem fairen Audit aus. Das ist so bei mir immer so das Qualitätsmerkmal. Hat der Auditor oder diese Zertifizierungsstelle im Querschluss, haben sie Erfahrung in dieser Branche? Und mit wem, mit welcher Referenz können sie mir das vorzeigen?
Hast du schon mal ein sehr unfaires Audit erlebt?
Noch nie.
Wirklich? Noch nie?
Noch nie, weil ich von Anfang an auf Augenhöhe mit dem Auditor spreche, aber auch, weil ich selber Auditor bin als CISO. Das ist mein Berufsverständnis und auch ich bin sehr streng.
Wie machst du das? Kannst du da ein bisschen dein Erfahrungswissen teilen? Ne? Also auch ein bisschen, was kann CISO mitnehmen, vielleicht in drei einfachen Schritten? Was muss man tun, damit man aus einer kontrollierenden Instanz, was ja die IT-Revision ist, eher eine fördernde Instanz macht?
Ganz wichtig von Anfang an, also wenn da wirklich ein Audit ansteht, zusammenarbeiten. Das heißt, vorab schon zu schauen, welche Bereiche wollen wir auditieren dieses Jahr, beim internen, beim externen auch, zu gucken, was brauchen wir für Unterlagen vielleicht vorab, wo wollen wir den Schwerpunkt setzen, wo können wir aber auch die Maßnahmen dann auch wirklich zielgerichtet bald auch umsetzen. Und wo müssen wir gemeinsam gucken, dass da vielleicht mehr Bewegung reinkommt. Es ist also wirklich auch da wieder eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich sage bewusst Zusammenarbeit, es ist weniger Kontrollfunktion. Und ich sehe als CISO die Aufgabe im Bereich Audit immer auch als unterstützende Funktion, um sich selber den Prozess oder die internen Prozesse zu verbessern.
So wie du das gerade beschreibst, hört sich das so an, dass du so die IT-Revision zu Workshop machst, so eine Art Workshop. Sehe ich das richtig?
Das hört sich an wie ein Workshop, den ich dann einmal oder zweimal im Jahr durchführe. Tatsächlich sehe ich die IT-Revision, genauso wie andere Revisoren in einer Organisation, ähnlich wie die Wirtschaftsprüfung. Das ist eine ähnliche Funktion. Man hat dann in der Regel ein oder zweimal im Jahr die Fragen oder die Fragenkataloge, die Kontrollen der Kollegen und dann geht man die durch. Und das ist ein natürlicher Zyklus, der sich dann etablieren muss, auch in der Organisation, wenn sie das nicht kennt. Weil das führt einfach dazu, dass man einen höheren Qualitätsstandard hat, überall.
Super, Marge, danke dir erstmal. Wir kommen zum Schluss. Gerne der Reflexionspart und die Weitergabe. Wenn du zurückblickst, welches Learning war das Krasseste, was du in deiner Karriere bis zum CISO gemacht hast? Gab es eins, was besonders hervorsticht?
Mein größtes Learning bisher, was ich auf jeden Fall im Gedächtnis behalte und auch mir jeden Tag vor Augen führe, bisher ist, in großen Change-Prozessen immer die Menschen mitnehmen. Und den Weg auch vor allen Dingen als Ziel zu begreifen.
Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Würdest du sagen, es gibt einen Punkt, den du heute aus tiefer Überzeugung anders machen würdest?
Ja, durchaus. Ich könnte mir vorstellen, dass ich schon von vornherein auch damals bei einem meiner ersten Arbeitgeber der Geschäftsführung hätte klar machen können, dass ich durchaus mehr bin und meine Funktionen auch mehr kann, als nur Nein sagen, wie ein CISO verschrien ist in vielen Organisationen. Dass ich jemand bin, der befähigt, der die Organisation dazu bringt, sich noch weiter zu verbessern. Also nicht nur Sicherheit zu etablieren, sondern auch tatsächlich wertschöpfend zu bewirken.
Gibt es vielleicht so ein unsichtbares Leadership-Prinzip bei dir, das keiner sieht, aber alles beeinflusst?
Absolut. Also Leadership-Prinzipien, die für mich sehr wichtig sind und die ich mir auf die Fahne schreibe, sind Haltung zeigen, dann aber auch Glaubwürdigkeit und Vertrauen ausstrahlen und auch im Erleben danach.
Gut, kommen wir zum letzten Part, Majda. Das ist der sogenannte Hot Seat. Das sind 10 kurze Fragen, 10 pointierte Fragen zum Abschluss. Du darfst antworten, aber bitte relativ kurz. Ja? Wir fangen mal an. Nenn mir ein Tool, das du heimlich hast. Also hast mit Doppel-S.
Ja, ein Tool, das ich hasse, ist eine beispielsweise CRM-Lösung, was aber zu viele False Positives anzeigt.
Sehr gut. Ein Tool, das du liebst?
Ein Tool, was ich liebe, ist ein Tool, was möglichst viele Silos durchbricht und viele graue Steine wieder zum Strahlen bringt. Vor allen Dingen organisational, wie zum Beispiel ein Governance Risk Compliance Tool.
Hast du dort eine Empfehlung?
Ich habe keine konkrete Empfehlung. Es gibt sehr gute etablierte Anwendungen. Wichtig ist, diesen Bereich der Cybersicherheit auch ernst zu nehmen. Genauso wie die Bereiche OT-Sicherheit, IT-Sicherheit.
Nächste Frage. Hast du eine Leseempfehlung für OT-Newbies?
Eine konkrete Leseempfehlung im Sinne von einem Buch für OT-Sicherheit?
Ja, oder einer bestimmten Person, der man folgen kann?
Ja, es gibt im Bereich OT-Sicherheit einen sehr etablierten Kollegen aus den USA, der über seinen LinkedIn-Kanal sehr interessante Posts im Bereich OT-Sicherheit veröffentlicht. Der hat auch YouTube-Channels. Dann gibt es aber auch im Bereich OT-Sicherheit ein, zwei große Hersteller. Eine der ersten Hersteller ist Clarity und Nozomi. Die haben sehr gute Reports, die man auch durchaus lesen kann, ohne sich zu sehr beeinflussen zu lassen von dem Hersteller vielleicht.
Ein LinkedIn-Post, der dich zuletzt inspiriert hat, fällt dir da was ein?
Ich bin ehrlich gesagt nicht so oft auf LinkedIn.
Okay. Macht nichts. Deine Gedanken zum Zero Trust Hype?
Ja, viele würden sagen, Zero Trust ist ein Paradigma. Ich glaube, dass Zero Trust eine Haltung ist, eine Attitude oder vielleicht auch Möglichkeiten geben kann.
Dein peinlichster Security-Fail?
Habe ich nicht.
ISO 27 oder doch eher lieber das Bauchgefühl?
Für eine strukturierte Vorgehensweise ISO 27001 und dann, wenn nötig, aufs Bauchgefühl.
So, wir sind am Ende angekommen. Majda, vielen, vielen Dank. Nicht nur für deine Zeit, sondern dafür, dass du uns die Türen in deinen Maschinenraum geöffnet hast, ja, und dass wir so einen ehrlichen Blick in deinen Kopf und deinen Alltag haben konnten. Man hat, finde ich, richtig gemerkt, dieses Gespräch hätte an einer spannenden Stelle locker noch eine Stunde weitergehen können. Gerade im Hotseat, als es plötzlich ganz konkret wurde, OT, Produktion, Audits, Kultur, all diese, ja, wie soll ich das nennen, all diese schmutzigen Details aus dem echten Alltag. Genau deshalb lohnt es sich, glaube ich, zum Schluss nochmal kurz zu sortieren, was aus diesem Feuerwerk an Praxisbeispielen wirklich hängen bleiben sollte. Wenn ich das einmal für euch, die gerade zuhören, einmal zusammenfassen kann. Das sind für mich meine 3 Key-Learnings aus dem Pod mit dir, Majda. Erstens, Wirkung vor Werkzeug. Du hast sehr klar gezeigt, ein gutes Audit oder ein Security-Konzept beginnt nicht bei Frameworks oder Toolings, sondern bei Zweck, Timing und Kontext. Wer nämlich Menschen, Prozesse und Kultur in der Produktion nicht versteht, landet schnell bei Eskalation statt bei echter Verbesserung. Zweitens, OT-Security braucht Präsenz statt Elfenbeinturm. Das hast du eindrucksvoll geschildert. Gerade in der OT-getriebenen Welt, wie der Fleischindustrie, entsteht Vertrauen meistens nicht wirklich im Headquarter, sondern auf dem Schlachtboden. in Jeans, in Sicherheitsschuhen, ne, und vor allem auf Augenhöhe mit den Technikern und den Werksleitern. Dazu zählt natürlich eine regelmäßige Präsenz an den Standorten, vor allem diese sogenannte Übersetzungsarbeit zwischen IT und OT und echte Nahbarkeit, ne? Da symbolisch war dein Beispiel ganz gut mit dem Muffin, das dich zum ehrlichen Gespräch geführt hat. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass Policies überhaupt gelebt werden. Drittens, der letzte Punkt, Vertrauen ist das eigentliche High Critical Asset. Ich habe es so verstanden, ohne belastbare Beziehungen zu Produktion, Technik oder auch zu externen Partnern bleibt jede Security-Maßnahme ein Papiertiger. Sei es bei Audits, aber auch bei Einführung von NIS 2 oder ISO 27. Und hier geht es vor allem darum, auch doch die Business-Ziele zu verheiraten mit Security bzw. miteinander zu versöhnen. Ja, danke, dass du da warst, liebe Malstar.
Ich danke euch herzlichst.
Das war CISO Unscripted. Echte Entscheidungen, mutige Leadership-Momente und klare Learnings für Security- und GRC-Leader. Und wenn du spürst, genau solche Menschen brauchen wir bei uns in der Company, melde dich gern. CISO Unscripted, powered by Digital Defenders.